Herzlich willkommen zu Finance Data People, dem Podcast für Private Equity, Deals und Corporate Finance. Mein Name ist Sascha Hagenmüller und ich bin Co-Founder und Managing Director der Radial Consulting Group, einer Boutique für Finance- und Transaktionsberatung, die eingefahrene Denkmuster hinterfragt und neue Standards setzt. In diesem Podcast sprechen wir über aktuelle Herausforderungen im Dealmaking, identifizieren konkrete Werthebel und schauen hinter die Kulissen der Finanzwelt. Ihr lernt außergewöhnliche Unternehmerpersönlichkeiten und spannende Geschäftsmodelle kennen und bekommt ehrliche Einblicke, die inspirieren. Viel Freude beim Zuhören und Zuschauen. Annabel, ganz herzlich willkommen.
Vielen, vielen Dank für die Einladung.
Schön, dass du zu uns gefunden hast. Wir wollen uns einmal so ein bisschen über das Thema Investments unterhalten.
Sehr gerne.
Private Equity, auch ein bisschen Debt. Das ist ja bei euch alles sehr, sehr besonders gelagert. Deswegen bin ich da sehr gespannt, viel drüber zu lernen. Aber fangen wir mal ganz von vorne bei dir an. Ist jetzt nicht so der ganz gewöhnliche Weg. Ich habe so ein bisschen was von Politikwissenschaften vernommen, dann doch rüber ins Investmentbanking und dann schlussendlich jetzt zu einem institutionellen Investor. Holen uns mal ein bisschen ab, wie dein Weg so verlief.
Ja, sehr gerne. Also ich habe, wie du schon richtig gesagt hast, ursprünglich mal Politikwissenschaften in Passau studiert und habe aber eigentlich während meines Studiums schon gemerkt, dass ich auch Freude an anderen Themen drumherum habe. Habe während meines Bachelorstudiums schon einige Praktika auch in der Industrie gemacht, Zusatzkurse belegt und mich dann tatsächlich nach dem Bachelorstudium für ein Masterstudium in Paris entschieden. Bin da an die ESCP Europe gegangen, klassische Business School, und im ersten Semester unerwarteterweise sehr viel Freude an Corporate Finance Themen gefunden und mich dann die kompletten 4 Semester auf Finance spezialisiert. Und ja, letztendlich war es auch so, dass die Business School, so wie es da meistens abläuft, die Leute schon in die Unternehmen, in die Positionen bringt und begleitet. Und ich habe in meinen Kursen da viel Kontakt eben zum Investmentbanking M&A gehabt und mich dann daraufhin auch entschieden, mein Praktikum zu machen im M&A. Das habe ich dann damals bei der BNP Paribas in Frankfurt gemacht, noch im Rahmen des Studiums. Und ja, das ist dann gut gelaufen. Ich war für 3 Monate während des Studiums dort und habe am Ende ein Vollzeitangebot erhalten und habe in dem Moment dann auch einfach auf mein Bauchgefühl gehört und dachte, das ist eine gute neue Herausforderung, der stelle ich mich jetzt, und habe das Angebot angenommen und bin dann ja in Frankfurt im M&A-Team eingestiegen bei der BNP Paribas.
Wieder schön für die jungen Zuhörer, viele Wege führen nach Rom.
Ja, richtig,
und
genau.
Manchmal muss man das Bauchgefühl und die Zufälle im Leben einfach spielen lassen, um ans Ziel zu kommen. Und was für die jungen Zuhörer wahrscheinlich auch spannend ist, wie war es denn im Investmentbanking? Waren es die All-Nighter und war es so krass oder wird da auch nur mit Wasser gekocht?
Ja, also ich glaube, so und so. Es ist schon ein anstrengender Job. Also ich möchte es auch gar nicht irgendwie schönreden. Die Arbeitszeiten sind lang, es braucht Durchhaltevermögen. Es gibt auch einige Momente, Tage und Wochenenden, da hat man mal nicht so Bock zu arbeiten und nicht so Bock ins Büro zu gehen. Dann arbeitet man auch mal auf Projekten oder mit Personen zusammen, mit denen will man sich vielleicht in der Freizeit nicht treffen, aber das gehört dazu, und für mich war es ein unglaublich großes Learning. Also man lernt, sich zu priorisieren, man lernt auch mal auf sich zu achten und einfach durchzuhalten, und das, was man mitnimmt am Ende des Tages, ist schon viel, ja. Mhm. Ich bereue die Entscheidung überhaupt nicht, und ich kann das auch jedem, der irgendwie vorhat, in der Finanzbranche Fuß zu fassen, das mal zumindest für ein Praktikum nahelegen, weil es auch nicht schadet, einfach mal so eine Bank von innen gesehen zu haben, auch wenn man vielleicht später auf der anderen Seite arbeitet, aber es schadet einfach nicht, mal zu sehen, wie ist die Arbeitsweise, wie funktionieren die Leute eigentlich. Und deswegen für mich alles in allem eine positive Erfahrung, und ich habe für mich gelernt, mich zu organisieren, mich zu priorisieren, und das sind Learnings, die habe ich nicht nur in mein weiteres Berufsleben mitgenommen, sondern die habe ich auch in meinen privaten Alltag integriert, Sachen nicht aufzuschieben, sondern abzuarbeiten, zu erledigen, und das hat mir schon geholfen.
Mhm. Wann war die Zeit, wo du BNP?
Also genau, ich war von 2017 bis 2021 bei der BNP.
Also auch relativ lang durchgehalten.
Genau, 4 Jahre, genau. Kann man jetzt auch drüber diskutieren, ob es die 4 Jahre gebraucht hat. Aber nein, also wie gesagt, es war für mich eine super Zeit. Ich bereue es auch gar nicht. Und Genau, aber irgendwann kam der Punkt und die Entscheidung, dass ich einen anderen Karriereweg noch weiter einschlagen möchte. Was waren so die Gründe dafür? Mir hat ein bisschen Eigenverantwortung, Tiefgang gefehlt, gerade in den Projekten. Man ist halt natürlich zeitlich begrenzt, arbeitet man mit den Unternehmen auf der Verkäufer- oder Käuferseite zusammen und nach dem Projekt ist es halt vorbei. Und was ich mir wünsche es oder gewünscht habe damals, ist einfach da weiter strategisch zu entwickeln und näher an den Unternehmen dran zu sein und da auch wirklich einen richtigen Impact zu erzielen. Und deswegen kam dann für mich halt auch die Entscheidung, okay, wo finde ich eigentlich genau diese neue Herausforderung für mich? Und da kam dann das Thema oder kam dann der Bereich, auf die Investorenseite, auf die Buy-Side zu gehen. Das lag dann relativ nahe. Ich habe auch im Rahmen des oder in meinem letzten 1,5 Jahren bei der BNP zwei Projekte im Mittelstand begleitet. Also BNP fokussiert sich schon eher eigentlich auf größere Transaktionen. Mhm. Ich hatte da jetzt wirklich im Nachgang, würde ich sagen, das Glück, auch zwei Transaktionen zu arbeiten, die im Mittelstand waren. Man war da deutlich näher dran am Management.
Sell-Side oder
was? Genau, es waren zwei Sell-Sides und am Ende des Tages hat mich das bewogen, auch dazu bewogen, zu einem Mid-Cap-Investor zu wechseln, ja.
Wie viel Sell-Side, wie viel Buy-Side hast du gemacht?
Es war schon mehr Sell-Side.
Ja.
Okay, ich glaube, also es ist in den meisten Banken so. Es gibt kleinere M&A-Boutiquen, die vielleicht wirklich mehr Buy-Side machen, aber in der Regel in den Großbanken sind schon sehr viele Sell-Side-Projekte.
Und die zwei Mittelstandstransaktionen, Branche und Umsatz ungefähr?
Das war im Logistikbereich, Binnenschifffahrt.
Okay.
Bereich ist schon ein bisschen spezieller. Genau, und die waren umsatztechnisch 200 Millionen okay. Umdrehen, genau, ein bisschen weniger.
War schon gehobener Mittelstand,
genau,
das ist ja immer so ein breiter Begriff, bekanntermaßen. Ja, Mittelstand geht ja auch bei irgendwie einstelligen oder zweistelligen Millionenbeträgen los manchmal, aber 200 Millionen, das ist dann natürlich immer noch ein ordentlicher Deal, ne?
Genau,
ja, das stimmt. Okay, verstanden. Spannend. Und dann ging es ja zu EMZ.
Korrekt.
Wie kam es dazu?
Genau, also ich habe für mich dann damals während Corona die Entscheidung getroffen, da war ja das komplette Umfeld, hat ja einen vielleicht auch mal zum Nachdenken angeregt, was zu verändern. Und für mich war es wirklich auch da der Auslöser damals zu wechseln. Und ich habe tatsächlich ganz klassisch mit Headhuntern gesprochen und habe einfach für mich mal versucht rauszufinden, wo möchte ich eigentlich hin. Und das ist auch vielleicht ein wichtiger Tipp, den ich jedem geben kann, hört mal in euch rein und überlegt euch, was ihr eigentlich wirklich wollt. Wo passt ihr hin als Person? Weil jeder Fonds ist komplett unterschiedlich. Also sowohl die Arbeitsweise, die Struktur, die Deals, die Aufstellung. Und deswegen kann ich jedem nur raten, sich mal zu überlegen, was will ich eigentlich persönlich, wo möchte ich hin, wo passe ich hin? Und ich hatte dann das Glück, dass ich damals über einen Bekannten meinen heutigen Chef, unseren Seniorpartner Klaus Maurer, kennengelernt habe. Und das hat einfach auch direkt gematcht und ich war super beeindruckt von der Story von EMZ, die seit 25 Jahren inzwischen im Französischen und dann seit 5 Jahren jetzt eben im Dachmarkt agieren. Und genau, das hat einfach, das war ein super positives Bauchgefühl, es hat direkt gepasst und ich bereue es keine Sekunde bis heute, dass ich die Entscheidung getroffen habe.
Das heißt, die Headhunter-Gespräche haben so ein bisschen geholfen, um ein bisschen rauszufinden, was dir gefällt, aber ergeben hat sich alles dann schlussendlich über einen persönlichen
Kontakt. Genau, also man muss mit unterschiedlichen Häusern sprechen, um halt rauszufinden, was man eigentlich will und was einem gefällt. Und was mich zu EMZ gebracht hat oder was mir an EMZ gut gefällt, ist einerseits die Investmentstrategie. Also EMZ zeichnet sich halt aus, dass sie seit 25 Jahren enorm robust und resilient im Markt stehen und inzwischen schon 10 Fondsgenerationen erfolgreich investiert haben. Wir als Münchner Team seit der 9. Generation mit investieren auf dem Dachmarkt. Und die Strategie ist eben vielleicht im Vergleich zu anderen klassischen Private Equity Häusern ein bisschen andere. Also wir bezeichnen uns selber auch als einen Flexible Capital Investor. Und ich kann gleich nochmal ein bisschen genauer drauf eingehen, was der Unterschied ist. Aber was noch ganz wichtig hinzukam für mich damals, war wirklich die Personen, auf die ich getroffen bin bei EMZ, sowohl das französische Team, aber als auch dann schon das deutsche Team, das noch sehr klein war zum damaligen Zeitpunkt, man hat schon einen Unterschied gemerkt, ja. Also es ist alles sehr partnerschaftlich, sehr menschlich und sehr lösungsorientiert. Keine Schuldzuweisung, sondern es ist wirklich, wir versuchen als Team zu agieren und das hat mich von der ersten Sekunde an beeindruckt und das bleibt auch oder ist über die letzten Jahre auch weiterhin so bestehen geblieben. Mhm.
Vielleicht nochmal zurück auf den Punkt, wo du gesagt hast, dass du in dich reingehört hast. Waren das dann so Werte, die du gesucht hast oder war das jetzt schon eher, ich will jetzt irgendwie in einen institutionellen Investor rein und da arbeiten oder ging das eher um Werte, softe Faktoren, Team und so weiter? Was war dir da wichtig?
Also für mich war wichtig, in keine Kultur zu geraten, wo es eine starke Ellbogenkultur gibt, wo jeder nur für sich arbeitet und nur für sich denkt. Ich meine, am Ende des Tages sowohl unsere Unternehmen, unsere Deals, unsere Investments, als auch wir selber, wir sind ja als Mitarbeiter da auch alle an der Performance incentiviert. Wir sitzen alle im gleichen Boot und wir verfolgen alle das gleiche Ziel. Und das können wir auch nur verfolgen, wenn wir da gemeinschaftlich dran arbeiten. Und bei EMZ herrscht eine enorm große Vertrauensbasis, viel Verantwortung, auch auf Juniorem-Level. Das sehe ich auch selber seltener bei anderen Investoren, bei anderen Häusern. Und das war das, was mich wirklich ja komplett überzeugt hat.
Mhm. Wie ist eure Struktur jetzt? Also wie viele Teammitglieder habt ihr jetzt in München?
Genau, also wir sind in München in unserem Deal-Team zu siebt. Mhm. Und in Frankreich 13 Leute im Deal-Team, genau, haben da noch unser Mid-Office und unser Back-Office in Frankreich sitzen. Wir sind ein sehr, sehr schlankes Team auf die Fondsgröße. Also wir haben unseren letzten Fonds mit knapp 1,4 Milliarden ausinvestiert. Wir sind im Fundraising für einen neuen Fonds, 11. Generation, die nochmal deutlich größer werden soll. Das ist schon eher ein schlankes Team. Mhm. Ja.
So langweilig wird es nicht.
Langweilig wird es nicht.
Nee. Und ich meine, wenn ihr 7 Leute seid, also du bist jetzt der Investment Director, wie viele Partner habt ihr?
Genau, wir haben 2 Partner bei uns im Team. Genau, und dann auf meinem Level noch einen weiteren Kollegen und 3 weitere Kollegen noch auf dem etwas junioren Level. Aber das bedeutet bei uns auch nicht, dass man da nur seine Standard-To-Dos erledigt. Also bei uns kriegt man wirklich ab schon sehr juniorem Level viel Verantwortung.
Ja, und umgekehrt bedeutet es wahrscheinlich auch, dass ihr als Führungskräfte nicht einfach mal sagt, ihr macht jetzt mal die Arbeit, sondern ihr seid wahrscheinlich genauso hands-on dabei in jedem Deal wie die jüngeren Kollegen auch, nehme ich mal an. Ne?
Komplett hands-on und pragmatisch. Und das zieht sich bei uns durch die Bank weg. Also auch bei uns sind die Partner, die scheuen sich nicht davor, die Ärmel hochzukrempeln. Und also das ist auch was mir wirklich gut gefällt und was ich selber schätze und auch in Zukunft beibehalten möchte. Ja.
Mhm. Super spannend. Was du jetzt ja gerade erwähnst, bezieht sich ja relativ stark jetzt, wie ihr in eurer Kultur als Team arbeitet. Aber diese Kultur hat ja sehr, sehr wahrscheinlich auch einen Impact, wie ihr quasi im Portfolio arbeitet, beziehungsweise mit dem jeweiligen Management des Portfolios arbeitet. Ich habe da den Begriff Partnerschaft oft wahrgenommen in unserem Austausch davor. Was heißt das konkret für euch im Alltag?
Ja, genau. Also wir sehen uns immer als einen Partner fürs Management-Team. Was meinen wir damit genau? Also wir würden nie in eine Situation investieren, die ein 100% Carve-out-Buyout ist, sondern wir investieren immer zusammen mit anderen relevanten Stakeholdern. Also das sind dann immer Management-Teams, Familien, Gründer oder auch mal andere Co-Investoren. Wir verlangen auch von unseren Management-Teams tatsächlich eine substanzielle Beteiligung oder Rückbeteiligung im Rahmen der Transaktion. Das liegt daran, dass wir einfach überzeugt davon sind, dass halt die Wertschöpfung von eben genau diesen Key-Playern kommt. Management-Teams oder Gründer, die ihre Unternehmen halt seit Jahren, Jahrzehnten kennen. Und genau diese Leute suchen wir, die an die Vision, an ihr eigenes Unternehmen glauben und deswegen halt auch bereit sind, sich dazu committen und auch nochmal ordentlich Geld in das Unternehmen zu stecken. Und das ist für uns immer die perfekte Situation. Mhm. Und dann sehen wir uns auch als Partner auf Augenhöhe. Also wir wollen immer gemeinsam mit dem Management am Tisch sitzen und es ist egal, ob es eine positive oder negative Situation ist, wir wollen uns in die Augen schauen können. Mhm. Und gemeinsam eine Lösung finden, weil auch da am Ende des Tages, wir sitzen im gleichen Boot, wir verfolgen das gleiche Ziel. Wir wollen am Ende, dass es einen positiven Outcome hat. Wir arbeiten an einem gemeinsamen Exit und dafür hilft es eigentlich oder bringt es nichts, wenn wir gegeneinander arbeiten. Mhm.
Ja. Das heißt, ihr wollt die Leute auch Unternehmer sein lassen.
Genau.
Und man sagt ja so schön Skin in the Game, wenn man dann ein paar Prozente irgendwie hält, aber es geht schon darum, eher die Leute auch, sagen wir mal, wirklich ordentlich mit im Boot sitzen zu lassen. Ja. Ziehst du da irgendwo eine Grenze, was so eine Rückbeteiligung dann ist? Sind das dann 30-40%? Sind das 49%? Kauft ihr immer Mehrheiten oder wie ist da so der... Ist da so die Logik?
Genau, also EMZ oder unsere Investmentstrategie, die wir selber Flexible Capital nennen, setzt sich eigentlich so zusammen, dass wir für jede Situation, jedem Unternehmen, das wir investieren, immer eine maßgeschneiderte Lösung suchen. Mhm. Also es gibt eigentlich keinen klassischen Deal oder einen Standard-Deal bei uns, sondern jede Situation schauen wir uns an und finden eine maßgeschneiderte Lösung. Und tatsächlich ist es auch manchmal so, dass die sich im Rahmen des Deals oder während der Transaktion nochmal ändert. Das kann sein, dass wir am Anfang der Transaktion mit einem Mehrheitsangebot ins Rennen gehen und sich der Deal dann aber zu einer Minderheitsbeteiligung dreht. Also wir haben die Flexibilität, eben beides zu machen. Was verstehen wir noch unter Flex Capital, vielleicht im Vergleich zu klassischen Private Equity Investoren? Wir strukturieren unsere Deals immer mit einem Nachrangsdarlehen und einer Equity-Komponente und das hilft uns auch, einfach unsere Risikoposition zu minimieren oder auch optimieren. Und das ist das, was wir klassischerweise unter Flex Capital verstehen. Und wie du jetzt gerade auch schon angesprochen hattest, für uns ist eine substanzielle Beteiligung vom Management einfach wirklich essentiell. Und das ist auch genau das, was wir unter Skin in the Game verstehen. Also wir wollen, dass einerseits mal auf jeden Fall die wichtigsten Spieler im Unternehmen auf jeden Fall beteiligt sind. Und wie du auch vorhin gesagt hast, nicht nur mit einem kleinen Anteil, sondern wirklich mit einem substanziellen Anteil. Und wir haben da aber sogar die Möglichkeit, das auch über mehrere Ebenen, also auch nicht nur Second-, Third-Level-Management, sondern auch über große Mitarbeiterbeteiligungsprogramme abzubilden. Mhm. Wir sind einfach davon überzeugt, dass wenn man sein eigenes Geld ins Unternehmen investiert, was man halt auch selber erstmal netto verdienen muss, dass das einfach ein anderes Gefühl ist, als wenn ich vielleicht irgendwie virtuelle Shares halte oder irgendwie am Ende der Transaktion mal einen Bonus versprochen bekomme. Mhm. Sondern bei uns sind halt die Management-Teams, die Mitarbeiter im Unternehmen beteiligt. Die sind selber in der Verantwortung und sind Gesellschafter und sind natürlich auch daran interessiert, dass sich das Unternehmen positiv entwickelt. Mhm.
Weil du gerade meintest, aus einer Mehrheit kann dann auch mal eine Minderheit werden. Sind es dann Co-Investoren, die dazukommen? Kauft das Management dann wieder eine Mehrheit? Oder was sind da so typische Konstellationen?
Genau, also es kann alles Mögliche sein. Es kann sein, dass wir mal einen Teil verkaufen und dann eben aus einer Mehrheit in eine Minderheit gehen. Entweder an einen Co-Investor oder dass das Management auch einen größeren Stake zurückkauft. Das kann auch passieren. Und das ist für uns eigentlich immer das beste Signal, weil das zeigt, das Management ist einfach überzeugt vom eigenen Unternehmen und glaubt halt an die weitere Entwicklung. Und genau, das sind so die typischen Situationen, in denen wir gerne investieren. Ja. Mhm.
Thema Incentivierung fand ich noch spannend. Also ist jetzt Incentivierung, sage ich mal, darauf bezogen, dass das Management einfach einen großen Anteil am Kuchen hat oder verfolgt ihr da auch nochmal speziellere Ansätze, was Incentivierungssysteme angeht?
Ja, genau. Also ich glaube, wenn man es so mit klassischen Incentivierungsmodellen vergleicht, ich meine, oft gibt es in Transaktionen irgendwie einen Exit-Bonus, der dann am Ende gezahlt wird. Das sehen wir das gibt es bei uns auch ab und zu mal, aber wir sehen das eigentlich nicht als ausreichend an, weil das ist so weit in der Zukunft und es ist teilweise für die Personen auch einfach nicht greifbar, wie viel und wann und ob das kommt in der Zukunft. Und das ist einfach ein ganz anderes Game, wenn du Stand heute dein eigenes verdientes Geld ins Unternehmen steckst und halt daran glaubst, das über die Zeit hin zu maximieren. Und so agierst du halt dann auch im Unternehmen, ja. Dann schaust du halt mal auch vielleicht mehr auf die Kostenstruktur, versuchst dich an Budgets zu halten, versuchst vielleicht da nochmal die extra Meile zu gehen, um auf der Sales-Seite noch was rauszuholen. Und das ist genau das, was wir wecken wollen. Also diese eigene Verantwortung, die dann jeder trägt. Und das ist eine große Incentivierung. Und es hilft natürlich auch, dass die Leute eine größere oder die Mitarbeiter eine größere Loyalität zum Unternehmen aufbauen. Weil sie haben da selber Geld reingesteckt, sie sehen sich selber als Unternehmer oder als Gesellschafter. Und wir investieren viel im Bereich Business Services, also wo einfach wo du eine große Abhängigkeit von Personen hast. Walking Asset, das Thema kennt ihr ja auch als Beratung gut. Und das lässt sich natürlich dadurch, das Risiko lässt sich enorm minimieren, weil dir die Leute halt nicht davonrennen, ja. Und das ist für uns ein Modell, das fahren wir jetzt seit so vielen Jahren und das hat sich bewiesen und wir sind davon weiter überzeugt, vor allem auch im aktuellen Marktumfeld, wo es halt mal ein bisschen volatiler ist, wo wir da anhaltende Unsicherheiten haben, ist es wichtig, einen langfristigen Horizont zu entwickeln, auch bei den Mitarbeitern oder bei den Management-Teams. Wenn ich kurzfristig und opportunistisch denke, dann verliere ich auch die Leute, ja, weil wenn es jetzt halt mal ein paar Monate oder auch mal ein paar Jahre nicht so gut läuft, dann verliere ich im Zweifel gute Manager. Und wenn ich ihnen aber halt eine langfristige Incentivierung anbiete, dann hält sie das halt auch, hält sie das auch bei Laune. Mhm.
Was ich sehr, sehr spannend finde, ist dann, wenn ich es richtig verstanden habe, dass ihr ja auch 2-3 Ebenen tiefer geht.
Genau.
Ja, das war ja gerade so, wie du es, glaube ich, formuliert hattest. Das heißt jetzt ganz salopp, nimmt dann der Head of Finance auch mal 10.000 Euro in die Hand und schiebt die in den Laden rein? Oder wie kann man sich das konkret vorstellen?
Ja, und das sind auch deutlich mehr. Also ja. Das ist vielleicht manchmal so ein bisschen die Schwierigkeit an Mitarbeiterbeteiligungsprogrammen. Man kann das natürlich nicht auf einen, es ist jetzt nicht so wie, ich kaufe mir eine Aktie irgendwie, ich habe mir irgendwie ein paar tausend Euro angespart, kaufe mir eine Aktie. Es ist natürlich aufgrund der administrativen Hürde und Notargebühren.
Denke ich mir eben, ne? Das ist ja schon ein Komplex da. Ja.
Genau. Ja. Sind die Summen sind natürlich schon ein bisschen höher, aber auch da hat sich in der Vergangenheit gezeigt, also es gibt da auch viele externe Finanzierungsmöglichkeiten. Also wir haben auch in unseren Portfoliofirmen viele Mitarbeiter, die sich da von ihren lokalen Banken eine Finanzierung geholt haben, weil die Banken das auch total gut finden und unterstützen. Mhm. Und große Summen ins Unternehmen, ins eigene Unternehmen gesteckt haben. Mhm.
Ja gut, da gibt es dann bestimmt spannende Erfolgsgeschichten, ja, für Leute, die, sage ich mal, einen normalen Job haben in so einem Unternehmen und dann da einfach ihr Geld vervielfachen. Das ist natürlich schon eine schöne Geschichte, ja. Geht dann über den normalen ETF-Sparplan Horizont hinaus, ja. Das ist natürlich eine schöne Geschichte. Und ihr als Deal-Team seid dann wahrscheinlich auch sehr aktiv mit drin, oder?
Nee. Genau, also auch da kommt es immer so ein bisschen auf die Situation an. Vielleicht, also man kann es jetzt nicht immer es ist nicht immer gleich, aber in Minderheitsbeteiligung, wo vielleicht auch ein starkes Management-Team drin hast, ist vielleicht auch unser Involvement mal ein bisschen geringer. Aber wo unterstützen wir hauptsächlich? Also klassischerweise bei Zukäufen, also bei M&A-Transaktionen, bei Netzwerkzugang, bei zusätzlichem Kapital, was zur Verfügung gestellt werden muss. Wir unterstützen natürlich auch bei der Koordinierung von externen Finanzierungen für das Unternehmen, bei C-Level-Recruiting, strategischen Themen. Das sind so klassischerweise die Bereiche, in denen wir unterstützen. Und dann ist es wirklich von Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich. Also mal sind wir sehr nah dran, da telefonieren wir jeden Tag mit Management und dann gibt es aber auch wieder Situationen, da hört man sich halt alle 2 Wochen oder nur einmal im Monat. Das gibt es auch, ja.
Jetzt sind wir schon sehr stark so in eure Philosophie eingetaucht. Um die vielleicht kurz abzurunden, habt ihr einen typischen Deal, sage ich mal, was vielleicht Umsatzgröße und Branche angeht, oder ist EMZ da relativ flexibel.
Genau, also da.
Genauso flexibel wie die Kapitalstruktur, richtig. Oder ist es da ein bisschen enger?
Ja, ich glaube, da sind wir halt schon enorm flexibel, auch aufgrund der Tatsache, dass wir halt Minderheiten und Mehrheiten machen können, ja. Mhm. Ticketseitig, würde ich mal sagen, ist das zwischen 30 und 150 Millionen pro Unternehmen, was wir investieren. Und dann kommt es halt drauf an, ist es eine Minderheit oder eine Mehrheit. Genau, deswegen ist es immer so ein bisschen schwer für uns zu definieren.
Mhm. Ja. Aber ihr habt jetzt auch keinen Branchenfokus. Du meinst, das ist vor allem so IT oder Service, geht es lieber näher, oder Professional Services, Geschäftsmodelle. Oder habt ihr ja auch gerade im Portfolio. Genau. Aber ihr seid relativ agnostisch unterwegs.
Richtig, genau. Also der Ansatz ist sektoragnostisch. Mhm. In der Vergangenheit, wenn man sich so die Deals der letzten Vorgeneration anschaut, dann war viel im Bereich Business Services, Pharma, Healthcare, Biotech. Aber wir haben auch in den Logistikunternehmen, im Commercial-Bereich, in einem Gas- und Wasserzählerhersteller investiert. Also es ist eher sektoragnostisch. Und das hilft uns ja auch in der Diversifizierung im Portfolio.
Weil das ja dann schon, sage ich mal, nicht mehr so kleine Unternehmen sind, fairerweise. Also hast du ja dann schon eigentlich dreistellige Umsätze oder dreistellige Millionenumsätze wahrscheinlich.
Genau, nicht nur, aber.
Aber geht es in die Richtung?
Ja, genau, ich würde sagen, so im Durchschnitt, ja, ist es dreistellig.
Sind aber dann überwiegend Primary Deals, oder? Also ihr kauft dann von Familien oder, ja, sage ich mal, Privateigentümern.
Genau. Ja. Ich würde sagen, es sind mehr Primary Deals als Secondary oder noch in noch mehr Händen von weiteren Fonds gewesen. Das ist aber auch so ein bisschen dem deutschen Markt geschuldet, würde ich sagen. Wenn wir uns französischen Kollegen anschauen, da gibt es tatsächlich mehr Situationen, wo vorher schon mal ein Investor drin war. Also das ist im französischen Markt typischer.
Weil Private Equity Markt also einfach üblicher ist in Frankreich oder schon salonfähiger ist?
Ja, weiter und anders. Also in den meisten Fällen in Frankreich sind die Management-Teams schon deutlich beteiligt. Also man hat in Deutschland immer noch das Gefühl oder in der Dachregion, wo wir investieren, dass Cash nach wie vor noch King ist. Es ändert sich ein bisschen Philosophie in den letzten Jahren, aber die Vergangenheit hat gezeigt, dass in vielen Unternehmen man dann doch lieber irgendwie den Bonus statt Anteilen genommen hat. Mhm. Und das hat halt dazu geführt, dass du in Unternehmen oft Strukturen hattest, da hast du einen Gründer oder Familien, die halt die kompletten Anteile halten. Und da wurde überhaupt nichts weitergegeben an Management-Teams oder an die nächsten Generationen.
Mhm. Also eine kulturelle, philosophischer Unterschied sozusagen. Ist immer spannend, so die Unterschiede in Ländern zu betrachten. Also ich habe nur mal gehört, dass einfach generell das ganze Thema institutionelle Investoren irgendwo salonfähiger ist in Frankreich oder einfach schon weiter anerkannter ist. Ne?
Und es ist etablierter auch.
Gut, bei uns ist natürlich auch ein bisschen Skepsis immer noch vorhanden, ne? Gegenüber institutionellen Investoren. Da tun sich natürlich viele Unternehmerfamilien oder Unternehmer an sich schwer. Bringt uns auch so ein bisschen in die Richtung Nachfolge in Deutschland. Ich meine, da tun sich natürlich jetzt auch gerade mannigfaltige Chancen auf, weil ja auch viele Unternehmen zur Nachfolge anstehen. Wenn ihr jetzt so den typischen Primary-Deal macht, vielleicht mit der Unternehmerfamilie, dann sind da viele Emotionen im Spiel. So einen Unternehmensverkauf machst du jetzt ja auch nicht jede Woche zweimal, sondern das ist wahrscheinlich ein Once-in-a-Lifetime-Event für die meisten Unternehmer, die meisten Familien. Wie geht ihr daran an die emotionale Seite? Das ist ja nicht nur jetzt zahlentechnisch irgendwo ein Thema, sondern du musst die Leute ja irgendwo mitnehmen.
Gerade die sich noch nie mit einem Investor vorher beschäftigt haben, die ist es schon eine neue Situation, aber auch das Thema Nachfolge. Also in den meisten Situationen, in denen wir dann den Gründern, Management-Teams begegnen, es braucht einfach Zeit. Also das muss man einfach sagen. So Nachfolge lässt sich nicht von heute auf morgen regeln. Das ist einfach ein Prozess, der Zeit braucht. Und deswegen aber eigentlich auch hier unsere Philosophie, diese Nachfolgeregelung so früh wie möglich anzugehen. Mhm. Und auch als Unternehmer mal Anteile in die nächste Generation abzugeben. Und die Leute halt ja versuchen zu binden, ans Unternehmen zu binden, dass die halt vielleicht in 10, 15 Jahren auch noch da sind. Mhm. Wie steuern wir das oder wie versuchen wir mit der Situation umzugehen? Immer wieder zu erklären, was wir eigentlich machen. Und auch da ganz wichtig, eine maßgeschneiderte Lösung zu finden, mit der sich halt alle Beteiligten am Ende wohlfühlen, ja, in der alle sagen, okay, das passt für mich, ich habe noch die Anteile, die ich möchte oder die Freiheit, die Autonomie des Unternehmens weiterzuführen, aber trotzdem habe ich Anteile abgegeben an die nächste Generation und gerade über Minderheitsbeteiligungen gibt uns das manchmal die Möglichkeit zu sagen, okay, lieber Unternehmer, das fällt dir jetzt vielleicht schwer im ersten Moment, da das Unternehmen komplett zu verkaufen. Wie wäre es denn, du verkaufst erstmal nur eine Minderheit und das gibt uns als Unternehmen natürlich auch die Chance, auch da das Management-Team, das Unternehmen besser kennenzulernen. Vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt dann auch mal noch die Mehrheit zu erwerben oder eben weiteren Mitarbeitern im Unternehmen die Möglichkeit zu geben, sich da einzukaufen.
Mhm. Das heißt, ihr müsst ja relativ früh dran sein, wenn es zu diesen Gesprächen kommt. Bringt mich so zum Thema Sourcing ein bisschen. Sourcet ihr dann auch selber proprietär oder geht ihr den klassischen Weg über den M&A-Berater und hofft, dass da gute Assets dabei rumkommen?
Ja, also die Wahrheit ist, es ist schon meistens Letzteres. Aber das liegt auch einfach daran, wir sind halt ein schmales Team.
Das denke ich mir nämlich.
Genau. Wir können das aus Kapazitätsgründen aktuell nicht abbilden. Das ergibt sich manchmal und das ist auch schön dann. Aber die Realität ist leider, dass das einfach nicht funktioniert. Und ich muss auch zugeben, ich bin auch immer froh über einen Berater, weil Berater steuert es auch, ja, und gibt auch mal Feedback. Also es schadet auch nicht.
Mhm. Scheitern dann Deals häufig an dieser emotionalen Komponente oder liegt es an irgendwelchen, was weiß ich, Metriken, wo man nicht zusammenfindet?
Ja. Also in unserem Fall tatsächlich echt wenig, aber ich glaube, es liegt auch daran, dass wir da sehr viel Wert drauf legen, die Leute abzuholen. Und wir nehmen uns sehr, sehr, sehr viel Zeit mit den Management-Teams. Erstens mal so unsere Struktur zu erklären, unseren partnerschaftlichen Ansatz. Uns ist es sehr wichtig, dass wir eine Vertrauensbasis schaffen und dass unsere Werte, die wir als EMZ pflegen, dass wir die halt auch in unseren Portfoliofirmen oder in den Beteiligungen finden. Mhm. Und deswegen ist es einfach ein längerer Prozess und das ist nichts, was von heute auf morgen geht. Und das ist auch so manchmal, was wir bei anderen Private Equity Häusern sehen, die vielleicht auch mal zu schnell, zu abrupt Management-Teams austauschen, Strukturen verändern und halt vergessen, ja, dass hinter so einem Unternehmen einfach Personen stecken. Und gerade bei einem Gründer, der sein Lebenswerk aufgebaut hat über Jahre und Jahrzehnte und der halt auch die wichtigste Person im Unternehmen ist, bei dem das ganze Wissen liegt, der die Zugangsperson ist für alle Mitarbeiter, so eine Person kann man nicht von heute auf morgen ersetzen. Und das ist schon, das wird unterschätzt in unserer Branche manchmal, wie wichtig es ist, die Mitarbeiter abzuholen, zu kommunizieren, darauf zu achten, dass die Kultur, die Werte erhalten bleiben im Unternehmen. Und das ist uns als EMZ enorm wichtig. Also das ist auch das, wo wir überhaupt nicht eingreifen möchten und uns auch mit Absicht nur Unternehmen raussuchen, die eben genau diese Kultur schon vorweisen.
Mhm. Andererseits würde ich behaupten, muss es ja aber auch so sein, dass ihr, wenn ihr jetzt sagt, ihr gebt so einem Manager oder einem ehemaligen Eigentümer eine Rückbeteiligung von zum Beispiel 40% oder sowas, das gibst du jetzt ja auch niemandem, von dem du jetzt nicht viel hältst.
Genau.
Persönlich. Das heißt, die Due Diligence auf die jeweilige Person muss ja schon versiert sein und folgt wahrscheinlich auch einem gewissen System, wo ihr auch sagt, da haben wir unsere Red Flags oder da machen wir jetzt nicht weiter. Unternehmen kann ja schön sein und kann auch irgendwo sich zahlentechnisch toll entwickeln. Aber es kann ja auch Themen geben, wo ihr trotzdem sagt, das können wir uns mit dem oder ihr nicht vorstellen. Was sind so typische Red Flags, wo ihr vielleicht sagt, trotz aller Zahlen, Daten, Fakten, machen wir nicht weiter, weil wir mit dem Management nicht zurechtkommen?
Ja, das ist ein sehr fairer Punkt. Also für uns ist immer enorm wichtig, dass das Management-Team in die Verantwortung geht. Und nichts aufschiebt, die Schuld nicht auf andere schiebt, sondern am Ende des Tages sagt, okay, wir haben vielleicht einen Fehler begangen, aber den können wir auch, wir stehen dafür ein und wir stehen dazu und wir finden auch eine Lösung, das wieder zu richten. Und genauso wie vielleicht die Realitätsverweigerung, also wenn man alles irgendwie anders darstellt, als es ist, da sind wir kein Fan von. Und das ist auch genau, vielleicht nochmal, um darauf zurückzukommen, warum sehen wir uns als Partner? Wir sehen uns als Partner auf Augenhöhe und wir wollen von unseren Management-Teams immer angerufen werden. Und wir wollen auch vor allem genau in den Situationen angerufen werden oder uns zusammen an den Tisch setzen, wo es halt mal kriselt. Mhm. Und nicht davor zurückscheuen, sagen, oh, jetzt gibt's hier irgendwie schlechte Nachrichten, jetzt können wir nicht mehr miteinander sprechen oder wir haben Angst vor den Konsequenzen. Sondern es geht in dem Moment genau darum, sich zusammenzusetzen und zu überlegen, okay, wie können wir jetzt handeln, was können wir machen, was ist die Lösung? Mhm. Und das ist eine Vertrauensbasis, die muss man sich erarbeiten. Und die ist auch, die ist auch nicht von heute auf morgen da, genauso wenn wir in einen Deal einsteigen und wir versuchen das halt dadurch zu hinzubekommen, indem wir sehr viel Zeit mit den Management-Teams verbringen. Mhm. Und ihnen immer wieder unsere Philosophie erklären, ihnen auch Zugang auch schon während einem Prozess zu unseren Portfoliofirmen zu geben, dass sie sich austauschen können, dass sie sich Referenzen einholen können, dass sie einfach sehen, was ist so unsere Arbeitsweise, wie agieren wir mit Unternehmen. Und da haben wir auch immer sehr positive Rückmeldungen bekommen.
Das heißt, ihr bewerbt euch sozusagen beim Unternehmer.
Ja, ja. Muss man auch. Das ist ja,
absolut,
ist ja nicht nur ein einseitiger
Prozess. Soll ja eine Partnerschaft sein am Ende.
Ja.
Aber es muss ja schon noch so sein, dass ihr das ja irgendwo dann auch testen müsst. Also macht ihr dann ganz praktisch gesprochen, vielleicht, wenn es dann schon konkreter wird, mal einen Strategieworkshop zusammen irgendwie über 1-2 Tage und guckt mal, wie ihr da so arbeitet oder wie, oder passiert das dann einfach auf dem Weg, weil man Zeit miteinander verbringt, dass ihr dann irgendwie sagt, okay, klick, jetzt habe ich ein gutes Gefühl. Folgt ihr da so einem praktischen Muster oder gibt sich sowas einfach in der Praxis?
Genau, also wir haben schon ein Muster, wir haben schon eine Vorgehensweise. Viel ergibt sich tatsächlich durch die Gespräche und du hast ja im Rahmen der Due Diligence immer sehr viele Sessions. Mhm. Und die helfen uns natürlich, die Leute zu testen und auch zu gucken, okay, wie agieren sie da jetzt in gewissen Situationen. Auch wir holen uns natürlich Referenzen von außerhalb ein. Das gehört natürlich auch dazu. Ja.
Mhm, verstanden. Vielleicht noch ein offenes Wort zur Branche generell. Der Podcast hat ja auch ein bisschen das Ziel, die Private Equity oder institutionellen Investoren nahbarer zu machen in Deutschland. Was würdest du denn gern ändern, dass sich der Ruf hier und da verbessert? Oder würdest du sagen, die Branche hat da teilweise schon auch Schuld dran, dass sie den Ruf hat, den sie teilweise hat?
Ja, also ich glaube, was wir versuchen als Haus, und das gilt durch die Bank weg für jeden aus unserem Team bei EMZ, wir versuchen unseren Management-Teams oder den Beteiligungen zu zeigen, wir sind auch nur Menschen, ja, und wir machen auch mal außerhalb was mit denen und wir unternehmen was zusammen und erzählen auch persönlich von uns, um dass die halt auch merken, okay, das sind halt auch nur ganz normale Leute und die haben halt auch mal schlechte Tage und haben auch ihre eigenen Probleme. Aber ja, was ist in unserer Branche? Ich glaube, es fehlt manchmal ein bisschen an authentischen Leuten. Also es ist immer, viele irgendwie versuchen da einem Bild zu folgen oder haben so eine Vorstellung, was so diesen typischen Investor ausmacht. Ich versuche das irgendwie anders zu machen oder ich mache so, wie ich es für richtig halte. Und ob es erfolgreich ist oder nicht, ich weiß es nicht. Aber ich glaube, am Ende des Tages sollte man, wir suchen uns Unternehmen, mit denen wir gerne zusammenarbeiten. Auch unsere Berater, unsere Finanzierer, das sind alles Leute, die wir uns mit Absicht auswählen, weil sie halt Menschen sind, mit denen wir gut klarkommen. Ja, und das würde ich mir manchmal wünschen in der Branche, dass die Leute auch mal ein bisschen entspannter sind und ein bisschen mehr sie selbst sind und nicht versuchen, da irgendwie was zu spielen. Und vielleicht auch Leuten, die eben nicht in dieser Branche, die diese Branche einfach nicht kennen und immer so eine Angst vor Investoren oder so eine negative Unterstellung, so ein negatives Bild haben, dass man halt auch nicht vergisst. Ich meine, wir als Investoren, wir versuchen, Unternehmen zum Wachstum zu verhelfen, Wachstum zu beschleunigen. Wir möchten einen Zugang zum Netzwerk schaffen. Wir geben natürlich zusätzliches Kapital, was ja auch hilft, Arbeitsplätze zu sichern oder die Unternehmen eben weiterzubringen. Das ist ja ein positiver Effekt, den wir bringen möchten.
Ja, und einer, der ja beiden Seiten was bringt.
Richtig,
ja?
Genau.
Also
genau.
Klar wollt ihr am Ende Geld verdienen, genau. Aber wenn ihr Geld verdient, dann verdienen im Zweifel alle, die dran beteiligt sind, auch Geld, und im Zweifel wird das Unternehmen professionalisiert und irgendwo auf die nächste Stufe gehoben, und das ist ja am Ende das, was ein institutioneller Investor hoffentlich ja mit seinem Geld am Ende tut. Ja,
genau.
Leider hört sich's dann oft anders an nach außen, aber am Ende, meine, die typischen Win-Win-Situationen, an die glaubt man oder an die glaubt man nicht. Aber ich glaube, in dem Kontext kann man sehr, sehr stark von der Win-Win-Situation sprechen, wenn sich jeder vernünftig benimmt.
Genau, ja. Plus wir hatten das Thema vorhin Nachfolge. Auch das ist einfach oft eine Situation. Unternehmer, Gründer, die ja einfach versuchen, ihr Unternehmen zukunftsgerichtet aufzustellen, aber vielleicht selber gar nicht wissen, wie sie das machen können. Und das sind ja genau die Situationen, in denen wir unterstützen möchten. Ja.
Mhm. So, jetzt bist du Investment Director, bist jetzt seit 4 Jahren
bei EMZ.
Bei EMZ. Ja. Was treibt dich jetzt an? Wie soll es weitergehen? Was sind die nächsten Schritte?
Ja, also ich muss sagen, ich habe für mich meinen Traumjob gefunden.
Okay. Sagen nicht so viele.
Ja, nee, auch ein Traumteam, muss ich auch sagen. Also super Team, was wir uns da zusammengebaut haben. Ich glaube, das würden auch die Kollegen hoffentlich so bestätigen. Nee, und das ist, ich gehe sehr, sehr gerne jeden Tag ins Büro und ich freue mich über jede Herausforderung, die sich jeden Tag ergibt. Man ist einfach von so vielen tollen Menschen in der Branche umgeben. Auch die, die uns unterstützen bei den Beteiligungen. Neue Branchen, neue Themen, also es ist kein Tag gleich dem anderen. Also jeder Tag ist anders und das ist das, was mich auch, was mich bei Laune hält und was mich antreibt. Und auch wenn man dann mal ein paar Jahre zurückblickt, ich habe sozusagen mein erstes Unternehmen, was ich jetzt selber von Transaktion über komplette Betreuung jetzt zum Exit begleitet habe. Und dann blickt man darauf zurück und sieht dann, ach ja, da hat man auch eigentlich gar nicht so einen schlechten Job gemacht über die letzten Jahre. Also das ist sehr schön anzusehen. Und das ist auch das, was mich jetzt weiter antreibt, ja. Mhm. Und
ja, ihr seid ja auch relativ aktiv, ne?
Ja.
Hat es über 10 Deals in welchem Zeitraum gemacht?
Genau, also wir haben 13 Plattform-Investments gemacht innerhalb der letzten 5 Jahre aus dem Münchner Büro heraus, also nur für den Dachmarkt. Mhm. Genau, da waren wir schon recht aktiv.
Ja, da geht es ganz schön rund, genau. Ja, bei EMZ. Ja, so soll das ja sein. Vielleicht noch ein Satz am Ende. Jetzt ist das immer ein heikles Thema, ehrlicherweise, aber ich habe jetzt hier leider nie so oft Frauen aus dem institutionellen Investorenbereich auf dem Stuhl sitzen. Ja, jetzt hast du vorhin erwähnt, du hast auch mal was anderes studiert und bist dann irgendwie so in diese Finance-Ecke gerutscht. Kannst du vielleicht mal für die hoffentlich wachsende weibliche Anteil in der Branche irgendwie eine Lanze brechen und sagen, was für dich den Job ausmacht und vielleicht auch eine Meinung von dir, warum so wenig Frauen leider Gottes nicht in der Branche sind?
Ja, so 100% kann ich es gar nicht beantworten, warum es so wenige nur sind. Weil ich finde, der Job hat schon auch enorme Flexibilität. Natürlich, man muss viel verfügbar sein, man reist auch, aber jetzt auch nicht tagtäglich. Ich würde es mir wünschen und ich bin auch glücklicherweise da Teil von vielen unterschiedlichen Frauennetzwerken und wir treffen uns da regelmäßig und da wird schon auch super viel Unterstützung oder viel Arbeit gemacht, um das weiter voranzutreiben. Ich kann nur sagen, einfach machen, ja, also ich bin auch damals so ein bisschen ins kalte Wasser gesprungen, so 100% wusste ich auch nicht, was mich erwartet und ich bin total froh, dass ich diesen Schritt gegangen bin und einfach aufs Bauchgefühl hören und vielleicht ist auch mal der erste Fonds, wenn man den Schritt wagt, nicht der richtige, aber dann darf man nicht aufgeben, sondern muss einfach gucken, dass man für sich den richtigen Investor findet, wo man reinpasst, das richtige Team für sich findet und ja, einfach man selbst bleiben, also sich auch nicht unterkriegen lassen und es gibt unterschiedliche Denkweisen, es gibt unterschiedliche Sichtweisen, auch das ist für mich eins der größten Learnings gewesen in den letzten Jahren. Es gibt unterschiedliche Sichtweisen, ist auch gut so und manchmal hilft es auch, wenn man sich mal selber in diese andere Sichtweise hineinversetzt, aber am Ende des Tages ist es trotzdem wichtig, dass man eine eigene Meinung hat und dass man authentisch bleibt und das kann ich nur jedem raten. Und deswegen, ja, ich würde mich total freuen, wenn wir zukünftig auch mehr Bewerberinnen auch bei uns im Haus haben. Immer willkommen, ihr könnt euch immer gerne bei uns melden. Und ja, ich finde es eine enorm spannende Branche und die profitiert genau gerade davon, dass es unterschiedliche Meinungen gibt. Ja, ja. Also das ist wichtig. Wenn wir alle gleich denken würden im Team, das würde nicht funktionieren, sondern wir brauchen unterschiedliche Meinungen. Ne?
Ja, kann ich nur unterschreiben. Und gerade wenn ihr dann so eine Teamkultur habt, wo unterschiedliche Meinungen auch willkommen sind und wo nicht Egos ums Überleben kämpfen, dann macht es natürlich umso mehr Spaß und dann führen halt unterschiedliche Meinungen auch im Zweifel zur besten Idee.
Genau, ja.
Sehr schön. Haben wir noch was vergessen?
Nö, ich danke, dass ich hier sein darf oder durfte und ja, war ein super Gespräch.
Sehr schön, dann vielen Dank, Annabelle. Und ja, das war ein Ausflug in die Welt von EMZ, einem sehr, sehr spannenden institutionellen Investor in Frankreich und in Deutschland. Wenn ihr mehr über EMZ erfahren wollt, dann könnt ihr das auf den gängigen Social-Media-Kanälen beziehungsweise auf der Website machen. Ihr könnt natürlich auch Annabelle jederzeit sehr, sehr gerne direkt kontaktieren. Wie wir gerade gehört haben, sind Interessenten und Bewerbungen jederzeit herzlich willkommen. Und ja, wenn ihr weiter spannende Einblicke zum Thema Private Equity, Deals, Corporate Finance und alles, was dazugehört, haben wollt, dann schaltet auch das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Finance Data People. Vielen Dank fürs Zuhören und fürs Zuschauen.